Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von teltarif.de. Hallo Alex.
Hallo Markus, schön dich zu hören.
Ebenso. Heute starten drei neue Smartphones.
Ganz genau richtig. Heute geht's an den offiziellen Verkaufsstart von Galaxy S23, Galaxy S23 Plus und Galaxy S23 Ultra. Das ist natürlich immer so ein bisschen relativ, ne? Weil eigentlich sind sie ja schon längst im Verkauf. Das macht Samsung in der Regel ja so, dass sie direkt die Vorbestellerphase nach dem Unpacked-Event starten. Das war ja schon am 1. Februar. Und ich sag mal, mit etwas Glück kann es natürlich sein, dass schnelle Käufer vor dem offiziellen Verkaufsstart dann schon die Geräte in den Händen halten können. Aber trotzdem, ab heute ist quasi der offizielle Verkaufsstart, die Vorbestellerphase endet.
Das heißt natürlich auch, dass die Aktionen für Vorbesteller enden. Sprich, wer ab heute bestellt, muss sich auf ja eigentlich Verschlechterungen einstellen, muss man sagen.
Ja, das ist richtig. Samsung hatte ja wirklich eine interessante Aktion. Also sie machen ja auch, das ist dann wieder eine andere Geschichte, sie machen ja auch dann so Tauschprämien. Das heißt, wenn man da ein altes Gerät eintauscht, dann kann man da auch irgendwie noch einen Rabatt bekommen, je nach Modell. Aber jetzt hatten sie es tatsächlich ja so, dass sie quasi den die nächsthöhere Speichervariante zum Preis von der Variante mit dem geringeren Speicher angeboten haben. Das heißt, man hat quasi den Aufpreis dazu gespart. Und die Geräte sind natürlich auch alles andere als günstig. Und ich sag mal ein Beispiel dafür, Galaxy S23 Ultra mit 256 GB. 1399 nach UVP und da hat man dann eben die 512 GB Variante, die dann auch zusätzlich noch 12 GB Arbeitsspeicher hat, für 1399 bekommen, statt eben der ursprünglichen 1579. Aber ab heute gelten dann natürlich diese normalen Preise. Aber da sollte man sich natürlich, wenn man sich hier erst jetzt für das Gerät interessiert, aus welchen Gründen auch immer, man das vorher vielleicht nicht geschafft hat oder vorher eben kein Interesse an so einer Vorbestelleraktion hatte, erfahrungsgemäß fallen diese Modelle von Samsung relativ schnell im Preis. Also mal ein bisschen nach Angeboten Ausschau halten oder auch immer mal den Preisvergleich. Also da sollte man sich jetzt nicht unbedingt ärgern.
Das ist natürlich richtig. Du hast dir ja von den Geräten schon mal einen Eindruck verschafft.
Genau, richtig. Also was ich auf jeden Fall getestet habe, ist das Galaxy S23 und das Galaxy S23 Ultra. Das kann man jetzt auch erstmal so nehmen, weil Galaxy S23...
Das sind ja im Endeffekt auch die beiden interessanten Geräte. Das Plus ist ja, wenn genau. Ich es richtig sehe, hauptsächlich ein größeres Display. Ansonsten ist das ja weitgehend identisch mit dem normalen S23.
Genau, der Akku ist natürlich angepasst, ja, aufgrund des größeren Displays, aber grundsätzlich sind das die gleichen Modelle, gleiche Kamera. Also da sind dann auch entsprechend die gleichen Ergebnisse zu erwarten, bis natürlich auf den Akkutest. Der muss sich natürlich zwangsweise unterscheiden. Müsste man dann halt nochmal rausfinden. Das Plus-Modell, das werden wir auf jeden Fall noch nachliefern, sobald wir das haben, der Vollständigkeit halber natürlich. Aber du hast schon recht, hier ist es das Interessante. Für alle, die es halt eben nicht mögen, ich sag mal, ein Gerät ab 6,4, 6,5, 6,6 Zoll, so groß ist eben das 23 Plus, 6,6 Zoll, für die es eben zu groß ist, ist das diese kompakte Alternative, das normale S23, das wie auch schon im letzten Jahr 6,1 Zoll Diagonale hat. Ich finde, das liegt gut in der Hand, das mit seinen 186 Gramm müssten es sein, ist natürlich auch deutlich leichter als so manch größeres Flaggschiff, beispielsweise natürlich auch das S23 Ultra, wo wir bei...
Wobei das S23 Ultra im Vergleich zu einem iPhone 14 Pro Max auch durchaus noch als Leichtgewicht durchgeht. Also das ist schon ein Riesenunterschied, hätte ich gar nicht gedacht.
Ja, und das ist aber auch das Interessante. Das ist nicht unbedingt immer auf dem Datenblatt so ersichtlich. Das Galaxy S23 Ultra hat ja auch 233 Gramm Gewicht, während so ein iPhone 14 Pro natürlich mehr hat, aber so extrem viel mehr ist das natürlich auch nicht. Was ich aber dann dazu sagen muss, ist, dass das S23 Ultra, das ist halt 6,8 Zoll, letztlich auf dem Papier wäre so ein iPhone 14 Pro Max auch gar nicht so viel kleiner, das ist glaube ich 6,7 Zoll, aber das S23 Ultra ist quasi so gut ausbalanciert, dass das eigentlich sich sehr gut in einer Hand anfühlt. Das muss es ja auch, weil wir haben jetzt ja hier wieder diesen Eingabestift, Und wenn du halt mit rechts schreiben, Eingaben oder so machen willst, dann hast du zwangsweise ja das S23 Ultra in einer Hand, wenn du es nicht gerade nur auf dem Tisch liegen hast oder so. Und ich finde, das ist absolut in Ordnung. So, also für Leute, die sowieso schon so ein großes Gerät schon besessen haben, die werden sicherlich wissen, was auf einen zukommt. Wer das aber noch nicht gemacht hat, wer jetzt beispielsweise sagen wir einfach mal, das S22 hatte mit 6,1 Zoll und möchte jetzt zur S23-Serie rüber wechseln und eben dann beispielsweise direkt auf so ein S23 Ultra. Das ist natürlich ein deutlicher Größenunterschied. Also dem muss man ganz klar empfehlen, wenn die Möglichkeit besteht, irgendwo im Elektrofachmarkt, wenn es da ausgestellt ist, dann sollte man das vorher mal in die Hand nehmen, weil das ist dann, der Unterschied ist dann doch ziemlich groß.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Im wahrsten Sinne des Wortes, genau. Und
Lohnt
ich
sich
sag
denn
mal, ich.
überhaupt, wenn man jetzt wirklich vom direkten Vorgänger ausgeht, lohnt sich denn überhaupt der Umstieg?
Also da muss man ganz klar sagen, was möchte ich denn mit dem Gerät machen? Samsung hatte ja, ich sag mal, die ganzen Leaks und Gerüchte, die es vorher gab, hat man gedacht, naja, okay, was ist denn das? Wo sind denn jetzt hier die großen Neuerungen? Aber dann hat sich tatsächlich im Testbericht herausgestellt, es gibt doch einige Dinge, die man sich genauer ansehen sollte. Ich sag mal, optisch hat sich jetzt, bleiben wir mal beim S23 und S22 im Vergleich, hat sich jetzt gar nicht mal so viel getan. Die muss man dann wirklich, wirklich nebeneinander legen, um die Unterschiede sehen zu können. Ein Beispiel dafür ist, dass die Lautstärketaste, also die Zweiertaste sozusagen, die Wippe an der rechten Seite und der Powerbutton darunter, dass die leicht ihre Position verändert haben. Das heißt, die sind ein bisschen nach unten gewandert. Das heißt,
Okay, besser bedienbar.
ja, also in meinem Falle auf jeden Fall. Es ist natürlich immer so ein bisschen Geschmackssache. Also, wenn ich das in der Hand hatte, hatte ich irgendwie so das Gefühl, ich kann etwas entspannter den Power-Button drücken. Natürlich muss ich ja für das andere immer noch nach oben rutschen, aber das war, das ist eine leichte Verbesserung. Zudem sind die ein bisschen größer geworden auch. Das siehst du natürlich auch nur, wenn du es so nebeneinander legst. Also das ist auf jeden Fall eine Neuerung. So, wenn man das Gerät dann umdreht, dann sieht man, dass Samsung hier dieses Plättchen weggelassen hat, das es noch beim S22 gab. Das hat so die Linsen umschlossen und das ging ja dann auch so ein bisschen in den verschmolz so mit dem Gehäuserahmen, das gibt es jetzt hier nicht mehr. Quasi gibt es jetzt diese Einzellinsenoptik, die es beim S22 Ultra schon gab. Die gibt es dann jetzt halt auch bei S23 und S23 Plus. Und beim S23 Ultra ist es letztlich wieder genauso. Also das sieht quasi aus wie beim Vorgänger. Dann gehen wir mal kurz zum S23 Ultra und nachher dann, was die Geräte alle gemeinsam haben. Ganz neu im S23 Ultra ist die 200-Megapixel-Kamera. Letztes Jahr und davor auch gab es ja einen Sensor mit 108 Megapixeln. Also hier nochmal ein deutlicher Sprung nach oben, was einen höher auflösenden Sensor betrifft. Da muss man sagen, wir haben Vergleiche gemacht. Also die 108-Megapixel-Kamera ist auch nicht auf keineswegs schlecht vom S22 Ultra beispielsweise. Die schafft es auch dann, mehr Details im Bild wiederzugeben, wenn man da sich mal einen Bildausschnitt aussucht und den halt so am Computer vergrößert zu machen, wie das halt immer. Und bei der 200-Megapixel-Kamera dann genauso. Also Details sind auf jeden Fall sichtbar und auch nochmals schärfer als bei der 108-Megapixel-Kamera. Das ist dann natürlich ein Anwendungsfall. Man muss halt schauen, wofür man das gebrauchen kann. Interessant ist das aber auf jeden Fall schon.
Also
Bis zu 100-fach Zoom gibt es auch hier wieder. Da muss ich
die
sagen,
Frage ist,
ist es
wie
aber
gut
nicht.
funktioniert das in der Praxis? Hast du das mal ausprobiert?
Die
Also
200-Megapixel-Kamera?
ich habe ja tatsächlich noch ein S20 Ultra und ich sag mal so bis 20-fach oder
Ach so,
also mit
der Zoom,
Feeling
ja.
bis 23-fachem Zoom kann man das tatsächlich nutzen. Ansonsten braucht man ja eine so ruhige Hand, dass das eigentlich nur auf dem Papier dann noch mehr zoomen kann. Das ist jetzt die Frage, wie ist es beim S23 Ultra? Hast du das mal ausprobiert? Wie viel Zoom geht da tatsächlich in der Praxis?
Also das ist ja auch wirklich interessant, dass du das nochmal ansprichst, weil da scheiden sich ja so wirklich die Geister. Es gibt halt viele, die sagen, okay, das ist echt schwierig mit der ruhigen Hand, was auch richtig so ist. Das ist klar, man muss irgendwie eine ruhige Hand haben. Aber ich habe tatsächlich gemerkt, dass es nicht so viele Anläufe braucht. Also wenn du ein gutes Foto haben willst, dann klar, darfst du da jetzt nicht komplett rumzittern oder irgendwo wo stehen, was Bewegung verursacht in deinen beiden Händen. Aber ich finde, dafür, dass es so ein hoher Zoom ist und dafür, dass es ein Smartphone ist, dass du quasi Freihand benutzt, natürlich mit beiden Händen empfehlenswert dann, ist es eigentlich doch noch praxistauglich. Du hast ja dann auch, die genaue Zoomstufe habe ich jetzt nicht parat, ab wann das ist. Ich meine, es sind ab 20 oder ab 30-fach oder vielleicht 25-fach, wo du dann auf dem Display dieses kleine Suchfenster hast, weil sonst siehst du auf dem Display ja gar nichts mehr, ne? Wenn das zu hoch ist, dann siehst du ungefähr auf dem kleinen Fenster, wo quasi der Fokus hingeht, und das ist dieses, nennen wir es mal, rasterartige, wenn du natürlich zwangsweise deine Hände bewegst, weil sie ja nicht komplett ruhig sind ohne Stativ, dann finde ich, kann man das machen. Aber ich glaube, wenn du das halt wirklich auf dem Stativ machst, dann dürften da wahrscheinlich noch die ein oder andere bessere Aufnahme dabei sein, die dann eben nicht so verwackelt ist. Aber ich sag mal, unsere Testfotos, Testberichte verlinken wir nachher unter der News. Das hat unser Fotochef auch freihand gemacht mit dem 100-fachen Zoom. Und er hat dafür jetzt keine unzähligen Versuche gebraucht. Einfach quasi, ne, aus der Tasche raus, Kamera öffnen, draufdrücken. Also nachdem der Zoom halt eingestellt wurde.
Das ist beachtlich, ja.
Aber du würdest, also klar, ja, eine ruhige Hand ist empfehlenswert.
Du würdest ja eh empfehlen, nicht zoomen, sondern dann hinterher den Ausschnitt rauskopieren, den man haben will.
Ja, das zumindest bei der 200-Megapixel-Kamera, wenn man das so machen möchte, genau. Allerdings muss ich sagen, also bis zu 10-fach optischer Zoom ist drin. Also die Aufnahmen, die sind wirklich klasse. Das kann man nicht sagen. Die sind schön scharf. Und da ist es natürlich auch einfacher als bei noch höheren Zoom-Stufen, dass man da schneller das wackelfrei hat sozusagen. Also es ist halt gut stabilisiert. Aber auch 20-fach und 30-fach, das kann sich schon sehen lassen. Es kommt halt auf das Anwendungsgebiet an. Wenn ich was von weitem nicht erkennen kann, möchte halt ranzoomen, möchte mir was nah aufs Display holen, dann habe ich da natürlich eine Möglichkeit, das zu machen. Das muss ja dann nicht gleich das Foto sein. Ich sag mal, bei 100-fach Zoom, das Bildrauschen ist ja absolut da. Das geht ja halt auch nicht anders bei so einem hohen Zoom. Das eignet sich natürlich nicht, um es irgendwo in der Galerie auszustellen, sage ich jetzt einfach mal. Klar. Das ist klar, dass man muss den. Es ist auf jeden Fall beeindruckend, und man kann ja mal ein bisschen damit rumspielen, und vielleicht findet ja der ein oder andere so seinen Anwendungszweck für so einen hohen Zoom.
Ja, für mich ist es ja immer Senderfotografie. Da kommt man ja meistens nicht ganz nah ran, aber wenn man dann einen vernünftigen Zoom zur Verfügung hat, muss ich sagen, das ist für mich immer der große Vorteil bei einem Samsung-Flaggschiff-Gerät gegenüber den iPhones. Weil ich muss sagen, also selbst die 48-Megapixel-Kamera in den aktuellen iPhone 14 Pro-Modellen überzeugt mich, wenn es um Zoomen geht, auch nicht so wie jetzt. Also selbst die mittlerweile 3 Jahre alte im Galaxy S20 Ultra, muss ich sagen, ist diesbezüglich noch deutlich besser. Wie sieht's denn aus mit Lowlight? Also bei schlechtem Licht, wie zeigt sich da die, oder welche Ergebnisse gibt's da mit der Samsung-Kamera? Also im neuen Gerät natürlich.
Genau, richtig. Also die, ich sag, um es bei der Hauptkamera zu bleiben, wir haben es ja wieder im Labor getestet. Das sind natürlich dann auch Extrembedingungen für die Kamera. Das muss man natürlich auch nochmal in späteren Tests nochmal wirklich draußen machen, wenn du vielleicht noch ein bisschen mehr Umgebungslicht irgendwo hast oder auch von der Stadt oder sowas. Können die Ergebnisse natürlich anders aussehen. Ich sag mal, die Unterschiede beispielsweise beim S23 zum S22 sind nicht wirklich groß, was jetzt speziell die schlechten Lichtverhältnisse unter Laborbedingungen angeht. Interessanterweise ist es so, dass ich persönlich die Lowlight-Aufnahmen im Nachtmodus von der S22 Ultra-Kamera besser finde als bei S23 Ultra. Ist vielleicht auch nur so eine Software-Geschichte, vielleicht bringt das irgendwie zukünftig was mal mit einem Update, aber der direkte Vergleich hat gezeigt, okay, ich finde die andere Aufnahme besser. Grundsätzlich machen die Kameras natürlich gute Aufnahmen, das ist alles erkennbar, das Bildrauschen ist auch vergleichsweise gering, aber es ist nicht der extrem große Sprung irgendwie nach oben, ne? Das ist mal, ist halt so eine Schwankung drin, aber die machen gute Aufnahmen auf jeden Fall.
Ich meine, so richtig größere Sprünge werden wahrscheinlich gar nicht mehr möglich sein. Ich meine, irgendwo ist die Technologie natürlich auch begrenzt. Du kannst ja auch keine unendlich großen Linsen da hinten einbauen und irgendwo ist halt dann auch mal die Grenze. Wie macht sich der Akku?
Ja, Akku ist gut. Zum Beispiel beim S23 ist er um 200 mAh größer geworden. Da konnten wir dann auch eine deutlich bessere Laufzeit haben als beim S22 im Test. Also das ist auf jeden Fall schon mal vorteilhaft. Lässt auf ein gutes Energiemanagement schließen. Ist ja auch ein anderer Prozessor drin. Das ist übrigens auch, wo wir gerade dabei sind, ein sehr wichtiges Thema. Denn es gibt nicht wie bei der S22-Serie den Exynos 2200, beziehungsweise irgendwie dann ein Nachfolgemodell von Exynos, sondern Samsung hat sich jetzt bewusst dafür entschieden, auch jetzt hier in dieser S-Klasse Snapdragon-Prozessoren von Qualcomm einzubauen. Das ist der 8 Gen 2, den Qualcomm auf dem Summit in Hawaii vorgestellt hat im letzten November. Und der nennt sich jetzt hier aber nochmal speziell für Samsung Galaxy. Das heißt, die Variante, die soll nochmal leistungsstärker sein. Das ist vielleicht am Ende nur eine Nuance. Man müsste jetzt halt mal genau ein Smartphone nehmen, was nur den in Anführungszeichen normalen Snapdragon 8 Gen 2 hat. Hm. Und die mal halt vergleichen. Also von der Android-Konkurrenz. Und was sich aber gezeigt hat, Exynos vom letzten Jahr versus jetzt dem Snapdragon, der in der aktuellen Serie verbaut ist, also die Performance-Werte auf dem Papier sind deutlich besser. Okay. Also das muss man wirklich sagen. Ich hatte ja auch schon ein Video gedreht, das gibt's auch auf dem YouTube-Kanal von uns zu sehen, S23 und S23 Ultra. Da habe ich auch schon gesagt, dass man aber das natürlich loben kann. Das ist auch richtig so. Es sind sehr leistungsstarke Smartphones. Hat man jetzt aber zum Beispiel so ein S22 daneben, was ja auch, ne, jetzt mal rein von der Optik her, eine flüssigere Darstellung bietet aufgrund dieses adaptiven 120-Hertz-Displays. Wenn ich dann nur normale Sachen mitmache, Apps öffnen, hier ein bisschen Messaging switchen, Browsing, was auch immer, die App öffnen, das ist letztlich genauso performant. Ne? Das ist auch ein leistungsstarkes Smartphone. Man müsste jetzt hier mal genau die Anwendungsfälle prüfen. Das gibt ja auch so, also speziell so Gaming ist ja ein Thema. Da muss man natürlich mal gucken. Das ist aber dann natürlich auch wieder so ein spezielles Feld. Also wer sehr, 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 sehr viel damit spielt, der könnte natürlich mit so einem Snapdragon-Prozessor und wird es wahrscheinlich auch im besten Falle dann natürlich Unterschiede sehen. Vielleicht auch hinsichtlich Wärmeentwicklung und Akkulaufzeit und keine Framerate-Einbrüche und sowas. Oder es gibt ja auch diese Desktop-Geschichten, Samsung DeX, dass du irgendwie deine Smartphone-Benutzeroberfläche auf einem externen Bildschirm anpassen kannst, dann hast du so einen Desktop-Modus, dass da vielleicht noch eben mehr Performance am Ende für Multitasking und sowas nötig ist, das mal dazu, dann ist das auch richtig so, dann muss man erstmal natürlich die Performance davon ausreizen können, aber dann ist sie zumindest da in den neuen Geräten, aber in der normalen Alltagsnutzung ist auch ein S22 ganz klar auch ein leistungsstarkes Smartphone, das muss man so sagen.
Hast du dir den Stift vom Ultra mal angeschaut?
Den habe ich mir angeschaut. Ich habe ihn auch benutzt.
Der Notgedächtnisstift?
Der Notgedächtnisstift, genau, letztmalig im letzten großen Note 2020, Note 20 Ultra. Sieht ja eigentlich sehr, sehr ähnlich aus. Ne? Das S23 Ultra hat ja auch dieses mehrkantige Design wiederbekommen. Das haben S23, S23 Plus ja nicht. Es sieht dann im Gesamteindruck etwas runder aus. Und ich kann keine großen Unterschiede jetzt zum Vorgänger feststellen. Also selbst auch in dem 3, wird ja dieses Jahr 3 Jahre alt im August, das Note 20 Ultra, selbst da waren die Eingaben schon präzise und das Schreibgefühl, also wenn du jetzt wirklich damit schreiben willst oder zeichnen willst, das war auch da schon wirklich sehr, sehr gut. Da habe ich jetzt persönlich keinerlei Unterschiede erkennen können. Die Qualität, würde ich sagen, ist nach wie vor sehr gut. Vielleicht sind einfach gar keine Verbesserungen nötig, was die Präzision da angeht. Fühlt sich gut an, liegt gut in der Hand, gibt auch wieder einen eigenen Stift. So für Remote-Sachen, ich sag mal, ein kleines Beispiel, stellst die Kamera oder das S23 stellst du auf dem Stativ, willst ein Porträtfoto von dir und ein paar Leuten machen und dann kannst du mit dem Stift halt auf dem, da ist so ein kleiner Knopf drauf, kannst du draufdrücken, kannst du den Kamera-Auslöser betätigen. Mhm. Das kannst du machen. Dafür braucht er natürlich einen eigenen Akku. Der wird dann aufgeladen, indem er sich im Gehäuse befindet. wieder und du kannst dann unten da wieder draufdrücken, kommt er wieder raus. Und dann nochmal zum Thema Akkulaufzeit, das hatte ich ja eben nur beim S23 erwähnt. S23 Ultra, auch wieder 5000 mAh Akku, bis zu 45 Watt schnell aufladen. Netzteil gibt es nicht, muss man sich selbst besorgen. Oder eben ein altes, was, wenn man es ganz ausreizen will, benutzen. Wenn man Glück hat, unterstützt es das. Akkulaufzeit ist, ja, rund eine halbe Stunde besser, würde ich sagen, als das S22 Ultra.
Okay.
Ja.
Das könnte natürlich am Prozessor auch liegen.
Genau, richtig.
Weil ich glaube, die Akkukapazität ist, glaube ich, bei beiden 5000 mAh.
Beim Vorgänger. Genau, die ist bei beiden gleich. Hier wurde es nicht erhöht, sondern nur beim S23 dann, um da bei dem Beispiel zu bleiben. Genau, S22 Ultra auch wieder 5000 mAh.
Wie ist denn so dein Gesamteindruck von den neuen Samsung-Flaggschiff-Geräten?
Es ist auf jeden Fall ein gelungenes Upgrade. Also allein durch den Prozessor. Interessant ist natürlich trotzdem die 200-Megapixel-Kamera. Ne? Lassen wir das mal mit dem, wann sich das lohnt, wann sich der Anwendungsfall ergibt, mal einfach weg. Es ist trotzdem interessant. Das ist eine höhere Auflösung. Das funktioniert. Das ist durchaus beeindruckend. Geräte sind nach wie vor wieder top verarbeitet. Akkulaufzeit ist besser. Also zum Beispiel auch beim S22 im Vergleich mit S23, da hat sich der Lautsprecher verbessert. Wenn man dann genau wieder da hinguckt, das ist wieder eine weitere kleine optische Neuerung. Also der Grill unten, wo sich auch der USB-C-Anschluss befindet, unteren Gehäuserahmen, ist etwas größer geworden, klingt voller, klingt wärmer, klingt besser. Das sind alles Sachen, die für das Galaxy S23 sprechen, aber man muss klar sagen, wer jetzt da nicht wirklich einen Fall findet, warum er jetzt unbedingt das mehr an Leistung oder das eine Top-Feature von der neuen Serie braucht, aber ein Galaxy S22 oder S22 Ultra hat, der muss meiner Meinung nach nicht unbedingt wechseln, weil auch die Geräte sind ja gerade mal ein Jahr alt und wenn Samsung hier von 4 großen Android-Updates spricht und bis zu 5 Jahre Sicherheits-Updates, dann hat man die ja auch noch wirklich lange, wenn sie denn so lange halten, weil sie nicht aus anderen Gründen kaputt gehen oder sowas, dann sind das auch trotzdem noch aktuelle Smartphones, die ja auch natürlich die aktuelle Software bekommen. One UI 5.0, also dann alias Android 13, das ist ja schon länger draußen. 5.1 gab es jetzt mit der S23-Serie und jetzt wenig später, das hatten wir jetzt, glaube ich, diese Woche erst, dass das S22 Ultra und dann noch weitere Modelle, unter anderem, glaube ich, auch das Flip 4, eben halt auch 5.1 bekommen haben. Das heißt, die Smartphones sind ja nicht alt für den Hersteller. Die werden ja weiterhin unterstützt, die werden auch noch einige Jahre halten.
Und sind natürlich preislich auch sehr attraktiv jetzt im Vergleich zu den aktuellen Geräten.
Auf jeden Fall, also bis die aktuellen Geräte dann wirklich nochmal signifikant im Preis fallen, da muss man, es kann vergleichsweise schnell gehen, aber trotzdem kann es auch nochmal ein paar Monate dauern, bis man vielleicht da mit dem einen oder anderen Preis zufrieden ist. Man darf auch nicht vergessen, dass die Geräte teurer geworden sind, teilweise deutlich im Vergleich zur UVP der letztjährigen Modelle. Also es kann sich auf jeden Fall empfehlen, auch noch einen Blick auf die älteren Modelle zu werfen, auf jeden Fall. Klar, neueren Modelle haben im besten Fall eben Vorteile. Das ist ja auch gut so. Aber dann muss man sich die Frage stellen, brauche ich diese Vorteile oder kann ich nicht nochmal auf den Vorgänger schielen?
Absolut. Wir werden auf jeden Fall uns die Geräte auch in den nächsten Wochen und Monaten anschauen, wenn uns was auffällt, wenn es softwaremäßige Verbesserungen gibt oder auch wie sich die Geräte im 5G-Netz schlagen und so weiter. Das werden wir sukzessive natürlich nachreichen, wenn wir selbst entsprechende Tests gemacht haben, denke ich mal. Lohnt sich also auch für Samsung-Fans in den nächsten Tagen und Wochen bei uns mal vorbeizuschauen.
Auf jeden Fall.
Dann danke ich dir für den heutigen Podcast und würde sagen, bis demnächst.
Ich danke dir auch, Markus. Mich sehr gefreut wieder. Dann mach's gut. Bis demnächst.
Bis dann. Mach's gut.
Ciao.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.